Zeitgeist und Moral. 1945 bis 1950. Noch einmal davongekommen. Die meisten haben die Hakenkreuzfahne schon verbrannt.
Jede Nation aller feigen oder charakterlosen Rückfeld wird unter allen Umständen eines schimpflichen Todes sterben.
Wir schießen, was das Zeug hält. Die Panzer rollen aber langsam weiter. Langsam rollen sie über unsere Stellung und zerreißen einen Schwein.
Leipzig und Brandenburg. Ende der Durchsage.
Bremen, Münster, Hannover, Leipzig durch Luftangriffe zerstört. Nun Volk, steh auf, Sturm brich los. Mit den Worten Theodor Körners ruft Josef Goebbels im Februar 1945 Greise, Kinder, Jugendliche und Frauen zum Endkampf auf.
Volkssturmmänner, 60-Jährige neben 15,5-jährigen Jungen. Dazwischen schwer verwundete Soldaten dieses Krieges traten zum Gegenstoß an. Viele von ihnen nur mit einem Arm.
Binnen! Die Brücke ist verschwunden. Die Straße ist 200 Meter lang aufgerissen. Planmäßig ist diese Sprengung verlaufen. In 3 Stunden folgt die nächste.
Some splendid news from Moscow. Berlin has fallen.
В Берлине представителями германского верховного командования
de capitulatie van alle Duitse strijdkrachten vond vanmorgen vroeg om 2:41 plaats in een klein schoolgebouw waarin generaal Eisenhowers hoofdkwartier is
gevestigd. The flags of freedom fly all over Europe.
Die Rote Armee hat Hitler-Deutschland besiegt, Deutschland hat kapituliert, meldet der Moskauer Rundfunk am 8. Mai 1945. In einem Schulhaus in Reims, dem Hauptquartier von General Eisenhower, hatte Alfred Jodl, der Chef des Wehrmachtsführungsstabes, am Morgen zuvor um 2.41 Uhr in Gegenwart der 4 Siegermächte die Kapitulationsurkunde unterschrieben. Zahlenbilanz des Zweiten Weltkriegs. 55 Millionen Tote, davon über 20 Millionen Russen und knapp 7 Millionen Deutsche. Etwa 10 Millionen Menschen wurden in Konzentrationslagern umgebracht, darunter fast 6 Millionen Juden. Zahlen. Die Städte in Trümmern, 10 Millionen Eisenbahnwaggons Schutt, 7,5 Millionen Menschen obdachlos in Deutschland, 3,5 Millionen Wohnungen zerstört. Zahlen.
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit.
Der 8. Mai 1945, war das die viel zitierte Stunde Null? Der siegende Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck.
Für die meisten prägt sich das Datum ja bis heute als Katastrophe oder als Zusammenbruch ein. Für die Verfolgten und die Gegner des NS-Regimes aber bleibt es der Tag der Befreiung. Übrigens, wir wissen gar nicht, wer das Wort von der Stunde Null in Umlauf gebracht hat. Es ist aber schon 1945 in aller Munde und es bleibt ja bis heute im kollektiven Gedächtnis präsent. Stärker übrigens als ähnliche Formeln wie Kahlschlag oder Tabula Rasa. Kurzum, die Rede von der Stunde Null, die artikuliert zunächst einmal einen eindeutigen Wunsch, nämlich den Wunsch, etwas zu benennen, was als markanter Bruch empfunden wird. Zugleich aber, und erst dies erklärt den Erfolg der Rede über die Stunde Null, wird mit dem Ausdruck Vieldeutiges verbunden. Hoffnungen auf einen Neuanfang, aber auch der Wunsch, das Vergangene schnell zu vergessen und die eigene Schuld zu verdrängen.
We shall completely destroy Japan's power to make war.
That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe.
Mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 erzwingen die USA die Kapitulation Japans und sind als einzige Atommacht Weltmacht Nummer 1.
Wilhelm Göring. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Hier spricht Anita Lasker, eine deutsche Jüdin. Ich bin politischer Häftling. Ich habe französischen Kriegsgefangenen über die Grenze verholfen.
Rudolf Hess.
Nein.
Joachim von Ribbentrop.
Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Ich habe alles mit eigenen Augen mit angesehen. Rechts, links, rechts, links. Rechts ist zum Leben, links ist zum Kamin. In der Nacht brannte das Feuer bis zum Himmel. Kinder hat man lebendig hineingeworfen und aus Menschlichkeit pflegte man die anderen zu vergasen. Die Schreie hörten wir bis in unsere Baracke.
Wilhelm Keitel.
Ich bekenne mich nicht schuldig.
Alfred Rosenberg.
Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig.
Wir können es nicht begreifen. Heute früh ist noch eine Kameradin von mir gestorben, angesichts der Befreiung. Aber wir blicken jetzt vorwärts, wir sind voller Hoffnung, voll neuen Mutes. Wir sind befreit. Hoffentlich werden wir doch noch irgendwelche Verwandte wiedersehen.
Hinter den Richtern des interalliierten Gerichtshofes steht mit leeren Augenhöhlen und blutverkrusteten Stirnen neben all den Scharen der Ermordeten anderer Länder auch das Millionenheer der grauen Schatten der gefallenen Soldaten. Es schaut auch auf dich und mich. Es schaut auf uns alle. Durch die Höllenfahrt dieses Hitlerkrieges sind uns wie in einem grellen Feuerschein die Schuld, die Verantwortung und die Gefahren unseres Wesens klar geworden. Unsere blinde Selbstgerechtigkeit, unsere verhängnisvolle Überheblichkeit, unser mangelnder Wahrheitsmut, die fehlende Zivilcourage, Selbsterkenntnis und Selbstbesinnung. Wir wollen den Humanismus der besten deutschen Geister wieder zu dem unseren machen. Den Geist der Gerechtigkeit, der Wahrheitsliebe und des Bekennermuts.
Friedrich Wolf auf einer Kundgebung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands anlässlich der Eröffnung der Nürnberger Prozesse im November 1945. In der Bevölkerung werden diese Prozesse weitgehend abgelehnt.
Kehrst du heim, Kapitän, fahren wir gerne in die Heimat zurück nach Hause.
25 Mark Heimkehrergeld und 4 Kartoffeln für eine Buddel Schnaps.
Diese Fahrt durch die Ruinen am kahlgeschlagenen Tiergarten entlang. Die alten Bäume waren längst zu Brennholz gemacht, sogar die Strünke ausgerodet. Es war da nur noch ein riesiger, ausgedehnter Kartoffelacker, über den man hinblickte wie über eine Wüste. Über die Straße zerrte ein Junge in abgerissenen Kleidern einen kleinen Handwagen hinter sich her, mit Sparrenholz beladen, das er wohl irgendwo aus den Trümmern herausgeklaubt hatte.
Notiert Karl Zuckmeier im November 1946 in Berlin.
Bis zum 15. Januar sind allein aus 17 Bezirken 55 Todesfälle durch Erfrieren gemeldet worden.
Aus der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin im Januar 1947.
In diesen 14 Bezirken allein nicht weniger als 17.244 Personen.
Im sogenannten Katastrophenwinter 46-47 erfrieren allein in Berlin 200 Menschen. In Schulen, Kinos und Theatern werden öffentliche Wärmehallen eingerichtet.
Wir haben die Schienen erstmal auf die Straße gelegt und haben dann die Straße erstmal frei gemacht. Dann gingen wir auf den Bürgersteig.
Haben am Montag Schippe und Hacke in die Hand gedrückt bekommen und rauf auf den Bau hinein in die Trümmer. Wir haben sehr tief zu schippen. Wir sind in den Kellerschachtungen.
Fast ein halbes Jahrzehnt Kriegsgefangenschaft lag hinter mir, als ich vor knapp 3 Wochen die Zonengrenze überschritt. Meine Frau ist im vorigen Jahr gestorben, meine Kinder in Bombenangriffen in Berlin umgekommen.
Millionen Soldaten, die heimkehren, Kriegsgefangene auf dem Weg in die Gefangenschaft, 10 Millionen deportierte Zwangsarbeiter, DPs, Displaced Persons, die zurück in die Heimat strömen. Evakuierte, darunter viele Kinder aus der Kinderlandverschickung, Gefangene aus Gefängnissen und Konzentrationslagern befreit und Flüchtlinge, Vertriebene, fast 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht nach Westen. 20 bis 30 Millionen Menschen sind in Europa jetzt ohne Bleibe auf Wanderschaft, zu Fuß, mit dem Fahrrad, auf den Straßen entlang der Schienen, querfeldein, auf Lastwagen, in überfüllten Zügen. Nachkriegsnomaden. Über 2 Millionen Menschen kommen bei der Vertreibung um, da wurden nicht selten alte Rechnungen beglichen, neue Grausamkeiten, neue Schuld. 1946 sind über 7% der Bevölkerung der Westzonen Heimatvertriebene.
Die unerträglichen Wohnverhältnisse, Tausende von Menschen in Notquartieren sind.
Protestkundgebung des DGB im Frühjahr 1947. Denen, die sich Nahrung, Heizmaterial und Kleidung illegal beschaffen, wurde selbst vom Kölner Erzbischof Frings die Absolution erteilt. Frinksen nannte man deshalb damals den kleinen Diebstahl. Köln, 1942. Zigaretten sind Amis. Sie sind die Schwarzmarktwährung, 8 wertlose Reichsmark das Stück.
Hast du hier 4 Kartoffeln gekriegt für eine Pulle Schnaps? Ein halbes Schwarzbrot für eine Pulle Schnaps.
Unaufhörlich tauchen die langen Arme der Kräne in die weit gähnenden Ladeluken hinab und zaubern Kisten und Säcke an die Oberfläche und setzen sie draußen auf der Pier ab.
Was für ein Segen, wenn man das Glück hatte, eins der 5 Millionen nur in den Westzonen verteilten Care-Pakete zu bekommen. Mit Schokolade, Nescafé, Tee, Corned Beef und Chewing Gum.
Eine einfache Vereinigung von sozialdemokratischer und kommunistischer Partei.
Die Einheit der Parteien hier im Osten, sie ist das große.
Im Westen wird die Bi-Zone als wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Vereinigung aller Westzonen gefeiert. Im Osten die Vereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED. Die Bataillone des Kalten Krieges formieren sich. Man wolle dem deutschen Volk zu einem ehrenvollen Platz unter den freien und friedliebenden Nationen der Welt verhelfen und beim demokratischen, föderativen und wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands helfen, kündigt der amerikanische Außenminister Burns im September 1946 den Wandel in der US-Besatzungspolitik an. Und das durchaus aus machtpolitischem Kalkül, denn die alliierte Anti-Hitler-Koalition war längst in die Lager des Kalten Krieges, Westmächte und Sowjetunion samt ihrer Satelliten auseinandergebrochen. Wird Deutschland jetzt zum Spielball der beiden Großmächte? Und kommt es nicht zuletzt auch unter dem Druck der Not gar nicht zur Besinnung?
Erstens, die Kehrseite der verbreiteten Rede von der Stunde Null ist die Kontinuität eines restaurativen Denkens und Schreibens, das ja bis in die 60er Jahre hinein reicht. Und das, was man kommunikatives Beschweigen oder Unfähigkeit zu trauern genannt hat, das verweist ja auf einen Tatbestand der mangelnden, breiten, selbstkritischen Reflexion über Schuld und Verbrechen. Aber wir sollten es uns nicht zu einfach machen, denn zugleich setzt gerade in der Nachkriegszeit eine Modernisierung der sozialen Verhältnisse und Verhaltensweisen ein. Die riesigen Flüchtlingsbewegungen steigern die Mobilität und bringen traditionelle Grenzen zwischen den Milieus, dem protestantischen etwa und dem katholischen, durcheinander. Und dieses pragmatische Sich-Konzentrieren aufs Überleben oder aufs Machbare, das produziert ja Arbeitsmentalitäten und Haltungen, die sich später im Zeichen des Wirtschaftswunders entfalten können.
Niemandem nichts getan.
Politische Unterschiede gibt es bei mir auf der Baustelle nicht. Ein entlassener Nazi, der seine Pflicht tut, achte ich mehr als einen angeblichen Antifaschisten, der seine Faulheit hinter großen Reden versteckt.
Die Deutschen wissen sich, ihre Persilscheine zu besorgen, sind plötzlich alle Unschuldslämmer und waren angeblich von Anfang an Gegner des Nationalsozialismus. Die Schlussbilanz der Entnazifizierung in Südwürttemberg-Hohenzollern zum Beispiel weist 1952 ganze 0,2% der Bevölkerung als mehr oder weniger durch ihre nationalsozialistische Vergangenheit belastet aus.
Was uns am Herzen liegt, das ist mit dieser
Beendigung der Entnazifizierung
zu einer Wahrzunehmung des Lebens, gewisse Leute ihren ganz infernalischen politischen Hass austobten.
Wie wirkungsvoll waren die Entnazifizierungsbemühungen der Alliierten und welche Bedeutung hatten die Nürnberger Prozesse, die sich ja erst einmal auf die 24 Hauptkriegsverbrecher à la Bormann, Frick oder Göring beschränkten?
Ihnen kommt eher ein exemplarischer Signalcharakter zu. Sie haben die Aufgabe zu zeigen, dass sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht lohnen. Breiter gestreut ist der Prozess der Entnazifizierung, also der Wunsch der Alliierten, der nun zunächst ein gemeinsamer Wunsch war, nun aus der Verwaltung, aus zentralen Schaltstellen der Gesellschaft Nazis zu entfernen. Die funktioniert kaum. Zumal mit dem beginnenden Kalten Krieg ja nun ein neuer Bedarf an bewährten Eliten besteht. Und so wird das, was zunächst sanktioniert werden sollte, zunehmend gratifiziert. Interessanter für unsere Fragestellung ist noch ein anderer Aspekt, der sogenannte Aspekt der Re-Education. Das heißt, der Versuch, vornehmlich kulturpolitisch, den Neuaufbau durch demokratische Orientierungen zu unterstützen. Diese Re-Education war, glaube ich, relativ erfolgreich. Sie befördert ganz allgemein gesprochen die sich anbahnende kulturelle Westbindung in den drei Westzonen.
Getreu der Truman-Doktrin, durch massive wirtschaftliche und militärische Hilfe die sowjetische Expansion einzudämmen, verkündet der US-Außenminister Marshall in einer Rede vor der Harvard-Universität am 5. Juni 1947 den sogenannten Marshall-Plan, ein Wiederaufbauprogramm, das auch der Sowjetunion und den osteuropäischen Ländern angeboten wird, die es aber ablehnen. Die Auszahlung ist an politische Bedingungen, wie den Verzicht auf die Sozialisierung der Schlüsselindustrien, gebunden. Im November, Dezember 1947 scheitert die Londoner Vier-Mächte-Außenministerkonferenz. Die Spaltung der Welt in den kommunistischen Ost- und den kapitalistischen Westblock ist nicht mehr zu verhindern.
Da ward dem Affen noch trübseliger zumute, und er setzte sich unter eine Palme und fing jämmerlich an zu schluchzen. Ein tiefes Mitleid ging durch die weichen Tierherzen. Wir wollen den Armen trösten, begann endlich das Schaf und schritt allen voran auf den Weinenden zu. Lange sah das Schaf dem Affen in die Augen und dann sprach es: Trage mein Bild stets in deinem Herzen, so wird es sein, als ob ich mit und in dir weiterlebte.
Man hat die alten Werte gesucht.
Nazi-Vergangenheit hin, Kalter Krieg her. Auf den Trümmern, in den Ruinen der Städte wurden jetzt in Ost und West die Klassiker gespielt. Beethoven und Mendelssohn Bartholdy, Goethes Iphigenie und Lessings Nathan der Weise.
An das Theater kann ich mich noch gut erinnern, Romeo und Julia. Das war ja gleich im Sommer 45. Also auf dem Marktplatz wurde das aufgeführt. Also ich war fasziniert. Das muss man sich mal vorstellen. Bei uns war der Krieg ja nur mit Trauer und Verlust verbunden.
Shakespeare, Schiller hat man gespielt. Das war unheimlich beeindruckend.
Tübinger und Tübingerinnen nach ihren Erinnerungen an das oft als so vital erinnerte Kulturleben in der unmittelbaren Nachkriegszeit befragt, betonten immer wieder: Man hat halt die alten Werte gesucht. Stücke von Autoren wie Giraudoux, Anouilh, ja selbst der Biberpelz von Gerhard Hauptmann waren viel zu modern und schnell wieder vom Spielplan abgesetzt.
Zunächst kann man beobachten, dass die Gebildeten unter den Überlebenden nun versuchen, eine Art Legende wiederzubeleben, nämlich die Legende vom unbefleckten deutschen Geist. Man beruft sich auf Goethe, auf Schiller und auf Lessing, kurzum auf die Klassik, auf das zu bewahrende und bewährte und bringt es in Stellung gegen den barbarischen, unmenschlichen Nationalsozialismus. Und man rückt es nun ein, nicht mehr in eine spezifisch deutsche Tradition, sondern sehr häufig in eine abendländische Tradition. Mit dieser doch sehr verbreiteten Rückvergewisserung auf sogenannte klassische Erbe ist auch ein Wunsch verbunden, der Wunsch, die Nationalkultur könnte die Einheit der Nation sichern. Solche Vorstellungen werden übrigens von Leuten, die aus dem Exil kommen, äußerst skeptisch und kritisch beurteilt. Adorno etwa, der 1949 wieder zurückkommt, ist völlig entsetzt über einen apolitischen Klassikerkult. Oder der Germanist Richard Alewin wundert sich im Goethejahr 1949, wie naiv, selbstgerecht und Vergangenheitsvergessen die gebildeten Goethe nun wieder abfeiern, so als läge Buchenwald nicht in der Nähe von Weimar.
Im Wartesaal zum großen Glück, da warten viele, viele Leute. Die warten seit gestern auf das Glück von morgen und leben mit Wünschen von übermorgen. Und vergessen, es ist ja noch heute. Ach, die armen, armen Leute.
Es war wie Zauberei. Und schaut auf diese Stadt.
Jede deutsche Mark hat 100 deutsche Pfennig.
Mit der Währungsreform wurde über Nacht auch das Obst reif. Auch hier blüht das Geschäft. Die Auswahl ist groß, die Bedienung freundlich.
Es war wie Zauberei. Das neue Geld war kaum verteilt, da gaben die Kühe plötzlich wieder Milch, die Hühner legten plötzlich wieder Eier, die Kartoffeln wuchsen wieder. Was Hungerstreiks, Schweigemärsche, Erfüllungssolls und Strafandrohungen nicht vermocht hatten, gelang dem bunten DM-Papier. Gegen gutes Geld taten sich all die geheimen Lager auf, in denen Fabrikanten, Grossisten und Einzelhändler die rarsten Waren deponiert hatten.
Heißt es in einem zeitgenössischen Bericht. Bares und Sparguthaben wurden am 20. Juni 1948 bei der Währungsreform 100 zu 6,5 abgewertet. Jeder Westzonenbewohner bekam 40 Mark der neuen Währung D-Mark auf die Hand. Eine gewaltige Umverteilung zugunsten der Sachwertbesitzer, die auf den ersten Blick Wunder wirkte und das vierte deutsche Wirtschaftswunder einleiten sollte. Und nun kam auch der warme Regen der Marshall-Plangelder. Bis 1952 immerhin gut 3 Milliarden US-Dollar allein für Westdeutschland.
Wir können und wollen nur leben, wenn wir die freie Verbindung mit der ganzen Welt und insbesondere mit dem Westen bekommen. Ohne eine endgültige Beseitigung der unmenschlichen Blockade gibt es keine Lösung für Berlin.
Als die Westmächte die westdeutsche Währung auch in den Westsektoren Berlins einführen wollen, blockieren die Sowjets die Zufahrtswege, beginnt die fast einjährige Berliner Blockade. Nur 3 Tage nach der Einführung der D-Mark in den Westzonen wird in der SBZ, der sowjetischen Besatzungszone, die Mark Ost ausgegeben. Die gespaltene alte Reichshauptstadt wird zur Frontstadt an der Nahtstelle der Blöcke.
Wer diese Stadt, wer dieses Volk von Berlin preisgeben würde, er würde eine Welt preisgeben.
What have you loaded on your ship today?
Salmon. Salmon. 35 Maschinen sind es heute, die dreimal am Tag zwischen Frankfurt und Berlin hin und her fliegen, um den Bedarf an Lebensmitteln der Berliner Bevölkerung in den Westsektoren zu sichern.
Auf diese Stadt.
Vorwärts und alles vergessen.
1. Mai 1949. Internationaler Kampf- und Feiertag.
In den Ostern des Rotes Sachsen findet die 14-Stunde-Traditionelle Wecken statt. Dass die Blockade der Riesenstraße und die Gegenblockade ab 12. Mai aufgehoben wird.
Sehr, sehr erfrischende Nachricht, die wir eben vernommen haben.
Ich denke, da wird es anders.
Natürlich freuen wir uns alle, dass die Blockade aufgehoben worden ist. Aber der Hauptsache ist, ja, dass die Wirtschaft richtig auch angekurbelt wird.
Ich traue den Russen nicht.
Ich komme noch mein Vater wieder aus Russland.
Am 11. Mai 1949 erklärt Westberlins Oberbürgermeister Ernst Reuter die Aufhebung der Blockade. 11 Monate lang wurden fast 2 Millionen Westberliner aus der Luft versorgt. Der Verkehr auf den Interzonenstrecken rollt wieder, Westberlin ist wieder mit Westdeutschland verbunden. Der Westen hat die erste Runde im Kalten Krieg gewonnen. Erst kommt die D-Mark, dann die Luftbrücke und dann das Grundgesetz.
Denken Sie weiter daran!
Am 8. Mai 1949 wird das Grundgesetz im Parlamentarischen Rat von den Delegierten aus 11 westdeutschen Landtagen angenommen. Walter Ulbricht, damals noch stellvertretender Vorsitzender der SED, wettert gegen die Bonner Ultras auf einer Kundgebung in Berlin auf dem ehemaligen Schloss, jetzt August-Bebel-Platz. Die politischen Ereignisse überstürzen sich.
Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
Jawohl.
Abgeordneter Adenauer hat erklärt, er nehme die Wahl als
der
Bundeskanzler
des sogenannten Bundespräsidenten.
Auf den Tag genau, 4 Wochen nach der Konstituierung des Bundestages, tritt die Volkskammer der DDR zusammen. Entstehen 2 deutsche Staaten.
Oktober 1949 ist die Deutsche Demokratische Republik gegründet worden.
Die Teilung Deutschlands wird eines Tages, das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
Die NS-Diktatur hinterlässt autoritäre Mentalitäten, das heißt ein Misstrauen gegenüber Parteien und Parlamenten, eine Skepsis gegenüber politischer Partizipation und natürlich antisemitische Einstellungen. Diese autoritären Mentalitäten bleiben weiter resistent. In der verordneten Demokratie wie auch in der verordneten Diktatur im Osten. Sicherlich, es entstehen neue Parteien. Parteien werden wiedergegründet, die Gewerkschaften formieren sich. Insofern weitet sich der institutionelle Rahmen für die politische Partizipation. Und sicherlich gibt es im Westen eine junge Generation, wie etwa um die Zeitschrift Der Ruf, die auf das Leitbild des selbstbewussten Demokraten setzt. Und auch im Osten, denken Sie nur an Intellektuelle wie Bloch, Brecht, Eisler, Hermlin oder Hans Mayer, ist mit dem sozialistischen Aufbruch, mit der Utopie natürlich auch die Utopie verbunden, dass wir es hier nun mit selbstbewussten politischen Individuen zu tun haben. All dies wird, glaube ich, enttäuscht. Und für den Zeitraum von 1945 bis 1950 gilt, für das Gros der Bevölkerung ist es die Hauptaufgabe, diesen notdürftigen, jämmerlichen Alltag zu bewältigen, und Politik spielt keine dominante Rolle.
Noch einmal davongekommen. Sie hörten eine Sendung von Anselm Weidner. Wissenschaftliche Beratung Georg Bollenbeck.